Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Willkommen zurück im Ressort Sport. Hallo Lena.
Yay, hallo.
Spiel, Satz und Sieg.
Ja.
Es geht um Roger Federer und Rafael Nadal. Ich möchte alles wissen, was ich später mal meinen Kindern erzählen soll. Und ich bin gespannt, was du rausgefunden hast.
Ich muss erstmal mit einem Disclosure anfangen. Siehst du, dass ich so kleine Herzen in den Augen habe?
Ja, ganz viele.
Also, ich bin echt Roger Federer-Fan und das wird für mich immer der größte Tennisspieler der Welt bleiben, egal wer da noch kommt. Und alle anderen müssen sich dann irgendwo dahinter einreihen.
Warum bist du so großer Fan?
Exakt, das ist eine spannende Frage. Ich habe nämlich dann auch länger drüber nachgedacht, weil wenn du dann auch mal dir die Erfolge anguckst und sowas, dann merkst du, ja klar, super krasser Tennisspieler, aber es gibt auch andere krasse Tennisspieler, ne? Nadal zum Beispiel oder was jetzt ein Alcaraz gerade macht, der ist ja auf dem besten Weg, da in die Fußstapfen zu treten, oder ein Jannik Sinner, oder da kannst du mehrere Namen nennen. Und das alleine ist es nicht. Es ist so ein bisschen auch die, was heißt ein bisschen, das ist total die Person Federer, die mich da irgendwie auch beeindruckt und fasziniert. Und deswegen habe ich tatsächlich auch überlegt, Niklas, wenn wir über diese beiden reden, über Federer und Nadal, dann will ich nicht nur über Titel und Erfolge reden, sondern ich will auch so ein bisschen über deren Persönlichkeit sprechen. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne hier im Ressortsport, dass man sich die Aufgaben dann auch so ein bisschen, biegen hätte ich jetzt fast gesagt, aber so legen kann, was man selber spannend findet.
Unbedingt.
Und wenn du jetzt sagst, was musst du deinen Kids erzählen, dann finde ich, ist es zum einen das Sportliche zu sagen, es waren richtig krasse Tennisspieler, aber eben auch noch so viel mehr. Und darüber möchte ich heute eigentlich gerne reden.
Ich finde das perfekt.
Ja? Okay, gut. Ich finde, wir sollten trotzdem mit den Erfolgen anfangen, weil im Kern sind sie halt Tennisspieler. Und deswegen lass uns mal auf die größten Erfolge schauen. Rafael Nadal, Spanier, hat insgesamt in seiner Karriere 22 Grand-Slam-Titel gewonnen. Davon 14 bei den French Open. Also dieser Spitzname Sandplatzkönig kommt halt auch wirklich nicht von ungefähr. Über 800 Siege und Nadal war 209 Wochen lang die Nummer 1.
Wahnsinn. Und wenn man vor allen Dingen weiß, wie schnell eigentlich mal so ein Nummer 1-Platz halt hin und her switcht, ist das halt absolut beeindruckend.
Und nicht unterschlagen will ich jetzt, der Mann hat auch noch zweimal Olympiagold gewonnen, einmal im Einzel und einmal im Doppel,
Wahnsinn.
2008 und 2016. Aber wenn du jetzt sagst, 209 Wochen, das ist ja ganz schön lang auf Platz 1 der ATP-Weltrangliste. Roger Federer hat das 300 Wochen lang insgesamt geschafft.
Krass.
Hat dafür aber nur 20 Grand-Slam-Titel, also zwei weniger als Nadal.
Waren das dann die beiden, die sich ständig abgewechselt haben auf dem ersten Platz? Muss ja, also wenn man die ganzen Wochen zusammen addiert, dann also, kann es ja zu der Zeit gar nicht so viele andere gegeben haben, die auch mal auf dem ersten Platz sein durften.
Ja, sie haben sich halt so ein bisschen aufgeteilt, ne? Also Roger hat 8-mal in Wimbledon gewonnen und ich habe ja gerade schon gesagt, Nadal war so ein bisschen auch mehr auf dem Sand zu Hause, auf dem Sandplatz und weniger auf Rasen. Also da hatten sie schon auch so ein bisschen verschiedene Vorlieben quasi, was das angeht. Insgesamt sind die beiden 40-mal aufeinander getroffen. Und in diesem Duell, wenn man das jetzt so quasi rechnen will, führt Nadal mit 24 Siegen gegenüber Federer mit 16. Aber ich finde, wir sollten nicht die Diskussion aufmachen, wer ist jetzt hier der GOAT, weil ganz ehrlich, der eine war länger Nummer 1, der andere hat Grand-Slam-Titel mehr. So, das lassen wir, oder?
Ich glaube, am Ende von einer richtig erfolgreichen sportlichen Karriere sind es fast gar nicht mehr die Erfolge, die dann bleiben, sondern da bleibt wahrscheinlich eher das übrig, auf das ich mich jetzt freue, was dann kommt.
Ja, noch nicht ganz. Ich möchte schon noch mal kurz beim Tennis bleiben, weil du kommst halt super schnell immer wieder, wenn du mal so ein bisschen recherchierst, kommt immer wieder die Formulierung, die beiden haben sich epische Matches geliefert. Und dann dachte ich so, ja, okay, geil, da will ich noch mal eintauchen. Und habe mir jetzt so meine Top 3 rausgesucht, weil sonst wird es, glaube ich, zu lang. Und auch noch mal gesagt, das sind meine persönlichen Top 3, weil sie eben sportlich erste Sahne sind. Aber ich finde eben auch wieder viel über diese beiden und das Miteinander aussagen. Platz 3 ist bei mir aus dem Jahr 2006 das Masters-Finale von Rom. Warum? Also zum einen, das wusste damals natürlich keiner, aber es war ihr längstes Match mit 5 Stunden und 5 Minuten. 5 Stunden,
ja,
fünf Stunden.
Ja.
Und das Highlight dabei war, Federer hat im 5. Satz geführt mit 5-3, hat 2 Matchbälle. Nadal wehrt die ab und gewinnt das Match im Tiebreak.
Boah, krass.
Nach 5 Stunden.
Ja.
Danke dafür.
So Geschichten schreibt echt nur der Sport.
So, aber das ist nur mein 3. Platz.
Okay.
Mein 2. Platz ist das Finale der Australian Open aus dem Jahr 2009. Nadal hat wieder gewonnen, schlägt Federer auch wieder in 5 Sätzen, wieder hart umkämpft. Und am Ende ist es Nadals erster Grand-Slam-Titel auf Hartplatz. hat er vorher noch nicht geschafft und es hat vor ihm auch noch kein anderer Spanier geschafft. Das ist der erste Spanier, der die Australian Open gewinnt. Das ist für ihn natürlich super emotional gewesen, aber auch super emotional für Federer, der geweint hat nach der Niederlage. Und auch da merkt man schon, das ist ein Mensch, der lässt Emotionen zu. Allein das finde ich schon sympathisch. Und klar ärgert er sich, dass er da nach 5 Sätzen das Ding jetzt nicht gewonnen hat. Das ist immer ein Grand-Slam-Titel, ne? Also sehr menschlich da schon.
Und auch das muss ja im Sport genauso sein.
Und es muss Platz haben, ja. Und das ist dann kein Loser und kein Weichei und kein ein Verlierer ist in dem Fall halt praktisch schon, aber nicht im übertragenen Sinne, sondern es ist ein ganz, ganz großer Held. Ja, ich muss, ist ganz unjournalistisch, was ich hier mache, aber okay, ich habe den Disclosure vorne genannt. Willst du noch meine Top 1 wissen?
Ja, unbedingt.
Wir sind wieder bei den Australian Open, aber im Jahr 2017. Das geht schon damit los, dass es das letzte Grand Slam Endspiel zwischen den beiden ist. Die beiden stehen wieder im Finale. Und dann haben wir wieder 5 Sätze, gut 3,5 Stunden, die den Fans wirklich alles liefern, was das Tennisherz begehrt und was an Dramatik gerade so auszuhalten ist. Roger Federer hat seit Wimbledon 2012, also 5 Jahre, kein Grand Slam Titel mehr geholt und ist aktuell nur auf Rang 17 der Weltrangliste. Liegt auch an Knieproblemen, die er hatte, musste aussetzen, aber nur Rang 17. Nadal übrigens interessanterweise auch nur Platz 9, weil er auch mit Problemen zu kämpfen hätte. Also ich glaube, dieses Finale haben vorher gar nicht so viele vorhergesagt. Hat es dann aber eben gegeben. Und im 5. Satz liegt Federer mit 1-3 zurück. Sieht alles ganz gut für Nadal aus. Federer holt sich dann aber die letzten 5 Spiele gegen Nadal. Und das ist jetzt ein Moment, wo ich wieder zu dem Menschlichen komme. Es gibt dann diese Siegerehrung und das ist ja immer so, dass jeder was sagen muss, wo die mir manchmal so leid tun, ey, dass der Verlierer dann da jetzt irgendwie noch starke Sätze raushauen muss. Und was Roger Federer aber gesagt hat, ist, Zitat, wenn es im Tennis Unentschieden gegeben hätte, hätte ich dieses gerne angenommen und den Sieg mit Rafa geteilt.
Oh, das ist doch richtiger Sportsmann.
Es ist schön.
Ja.
Und nur um das einmal so ein kleiner Sidestep zu machen, ich habe mich noch ein bisschen mit diesem Australian Open Finale beschäftigt im Jahr 2017. By the way, das Frauenfinale, auch so ein totaler Kracher. Hast du irgendeine Idee, wer da gestanden haben könnte im Jahr 2017?
Boah, Petkovic?
Nee.
Irgendwer von den Williams-Schwestern?
Beide.
Ah ja, okay.
Das Duell der Williams-Schwestern. Serena hat das dann gewonnen mit 6-4 und 6-4. Aber was für eine geile Tenniszeit, jetzt so auch rückblickend. Ne? Wir haben auf der einen Seite Nadal-Federer im Männerfinale und ein Schwesternfinale bei den Frauen.
Ja, so eine Gleichzeitigkeit der absoluten Weltstars.
Rückblickend jetzt zumindest. In dem Moment erkennt man das ja manchmal vielleicht gar nicht so. Aber
Mal gucken, was noch kommt.
Ja, gucken, was noch
spannend
kommt.
Spannend zu hören auf jeden Fall.
Größer als Roger Federer geht es nicht, nur um das noch einmal zu betonen.
Schöne Idee, deine persönlichen Highlights rauszusuchen, weil das löst, wie gesagt, diese Begeisterung aus, die man braucht, wenn man über Sport redet und Sport hört.
Und ich habe mich auch ein bisschen drin verloren, mir da nochmal so Highlight-Zusammenschnitte und so anzugucken. Und es ist aber eben nicht nur das große Tennis, da kommt so viel zusammen. Das ist diese überragende sportliche Leistung, es ist Respekt voreinander, es ist diese ganz große Fairness, die sie miteinander haben. Und ich habe mir dann mal angeguckt, was unterscheidet die beiden, was zeichnet sie vielleicht auch aus. Und wenn man über Nadal recherchiert, dann merkt man schnell, der hat den Ruf, sehr bodenständig zu sein, auch eher so der bescheidene Typ zu sein. So ein Kämpfergeist, also jagt jeden Ball nach und will jeden Ball irgendwie noch kriegen. Und im Gegenentwurf ist Federer vielleicht eher so ein bisschen der Typ Gentleman, sehr positiver Typ, sehr respektvoll, wobei man sagen muss, beide sind in dieser Tenniswelt oder gelten als wahnsinnig empathisch, auch als sehr höflich, auch was das Umfeld angeht. Und ich würde von außen zumindest sagen, dass es eigentlich mehr Gemeinsamkeiten im Charakter als Unterschiede gibt zwischen den beiden. Und es ist auch schön, ich meine, Roger hat selbst schon mal gesagt, dass die beiden Freunde sind. Also es ist ihm jetzt auch keine Überraschung, dass die sich ganz gut verstehen. Und ich möchte ein Bild nochmal bei dir heraufbeschwören, weil als du mir die Aufgabe gestellt hast, hatte ich das sofort vor Augen. Das ist für mich so das Sinnbild dieser beiden Legenden. Der Abschied von Roger Federer von der Tennisbühne beim Laver Cup im September 2022 in London. Ehrlich gesagt, scheißegal, wie es ausgegangen ist. Ich weiß es gerade auch gar nicht.
Spielt
wirklich überhaupt keine Rolle, weil am Ende bei dieser Siegerzeremonie siehst du, wie die beiden nebeneinander auf der Bank sitzen und beide mit den Tränen kämpfen. Wobei, den Kampf haben sie wirklich beide verloren. Die haben beide Rotz und Wasser geheult. und haben sie aber auch beide gar nicht angeguckt. Die saßen da beide so, haben beide ins Leere gestarrt und so verstohlen, sich die ganze Zeit die Tränen weggewischt. Und du siehst, obwohl nur der eine seine Karriere beendet hat, wie emotional das trotzdem für den anderen auch ist. Also Nadal war genauso getroffen emotional wie Roger, der da aufgehört hat.
Hey, Gänsehaut.
Voll.
Ich liebe sowas.
Und ja. Es geht aber noch weiter, weil ich finde, Roger Federer hat dann den Vogel abgeschossen, nämlich als Rafael Nadal dann seine Karriere beendet hat, im November 24, also 2 Jahre später, hat er einen offenen Brief geschrieben an Rafael Nadal. Und ich habe mal reingelesen und ich hatte, also okay, ich bin echt empfänglich auch für sowas und für diese Geschichten und ich finde beide super sympathisch, aber ich hatte echt so ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich schon sagen.
Das war so, als ich das damals gelesen habe, weiß ich noch, da dachte ich mir, ja, so verliebt man sich in Roger Federer,
ja.
Wenn man das liest, wenn das jemand zu einem ehemaligen Konkurrenten sagt. Aber hast du rausgefunden, was da stand? Weil das will ich gerne nochmal hören.
Es ist von vorne bis hinten eine Lobeshymne auf Nadal und es ist so schön, weil er spricht auch so über die Marotten und über die Ticks, die Nadal irgendwie hat. Er musste immer seine Wasserflaschen vorm Match so ganz genau aufreihen, so ein bisschen so einen inneren Monk wahrscheinlich. Und ich zitiere jetzt aus diesem Brief, also übersetzt, da sagt Federer, insgeheim habe ich das alles geliebt, weil es so einzigartig war, so typisch Rafa.
Mhm.
Und dann geht es halt immer so weiter, wie sehr er ihn schätzt und was das für eine tolle Zeit war. Und am Ende unterschreibt Roger Federer mit alles Gute, dein Fan, Roger.
Oh, herrlich.
Oder? Ja. Habe ich schon wieder Pipi in den Augen. Ist das nicht schön?
Ja, da steckt einem das Sportler-Fan-Herz auf jeden Fall höher.
Voll. Also ich glaube unterm Strich, weil du mich gefragt hast, was musst du deinen Kindern über diese beiden erzählen? Das sind zwei Tennishelden, die aber viel, viel größer sind als nur ihr Sport.
Mhm. Ja, perfekt.
Oh, ich bin ganz selig. Guckt euch, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das nicht vor Augen habt, guckt euch nochmal diesen Moment aus dem Laver Cup an, wo Roger Federer seine Karriere beendet hat. Das gibt's bei YouTube, findet ihr das super schnell. Das ist so emotional, wie die beiden da sitzen und weinen. Das ist echt, das gibt dir Goosebumps.
Also es war natürlich nur ein vorgeschobener Grund, dass ich das meinen Kindern erzählen will. Insgeheim wollte ich das einfach selber nochmal alles hören. Also ich liebe diese alten Geschichten, die wir ja auch aktiv mitbekommen haben. Weißt du, das war ja nicht vor unserer Zeit. Da waren wir mit der Aufmerksamkeit ja voll dabei.
Ja.
Und das jetzt nochmal so ein paar Jahre später so aufzufrischen, finde ich richtig, richtig gut.
Es lohnt sich auch, bei YouTube einfach mal so ein bisschen Roger Federer Interviews auch aus seiner jüngeren Vergangenheit quasi zu hören. Es gibt eine Geschichte, da ist er in einer amerikanischen Talkshow und erzählt, wie er irgendwie über London geflogen ist und irgendwie noch Zeit hatte, weil er umsteigen musste und aber wirklich Stunden Zeit hatte und dachte, ach geil, hier Wimbledon, da gibt's auch so ein gutes Café, fahre ich raus und setze mich dahin, trinke einen Kaffee, habe eine gute Zeit, irgendwie treffe vielleicht noch ein paar alte Bekannte, mal gucken. Und wie er da nicht reingekommen ist, weil der Security-Mann unten am Tor gesagt hat, ich kenne sie nicht, haben sie einen Ausweis dabei? Und er sagt, Entschuldigung, ich habe das Ding das eine oder andere Mal gewonnen. Also ja, aber das, also ich kenne sie nicht, das kann ich kann sie jetzt kann hier irgendwie nicht reinlassen, das kann jeder sagen. Das erzählt er so lustig. Also kleine Empfehlung, kleiner Tipp, guckt euch das mal an, wie Roger Federer in Wimbledon nicht reinkommt. Das ist wirklich sehr lustig, wie er das erzählt.
Perfekt, das nehme ich auch noch mit. Vielen Dank.
Richtig, sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Du hast gerade gesagt, man hat das so ein bisschen miterlebt und du wusstest ungefähr, worum geht's jetzt heute hier. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Irgendwie um Lacrosse, was du mir jetzt erzählst.
Ja, ich wusste mit der Aufgabe ehrlicherweise überhaupt nichts anzufangen.
Cool.
Und dann habe ich aber natürlich mich damit beschäftigt und ich nehme schon mal vorweg, wenn man in der Sportwelt nach einer Perle taucht, dann ist es diese Geschichte, die man findet.
Wuhu!
Es ist wirklich so, du sitzt dann da und denkst, hey, so richtig komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Und Lacrosse ist Teil von der Geschichte, aber viel interessanter ist dieses ganze Drumherum mit diesen Haudenosaunee.
Wir müssen die Leute, glaube ich, mal abholen. Worüber reden wir? Okay, du hast es jetzt schon mal ganz anders ausgesprochen als ich letzte Woche. Super.
Also, du hattest ja gesagt, es gibt dieses Volk der Haudenosaunee. Also, es wird, glaube ich, so ausgesprochen. Ich habe auch irgendwo gefunden, wo es mehr oder weniger vorgesagt wird. Aber wir können uns auch einfach darauf einigen, dass wir von den Irokesen sprechen, weil die bezeichnen sich selber als den Stamm der Irokesen.
Das hat was mit der Frisur zu tun?
Nee, gar nicht. Aber die nennen sich so sozusagen.
Okay. Es ist einfacher.
Es ist auf jeden Fall einfacher. Und da müssen wir uns jetzt da nicht so diesen Zungenbrecher abverlangen.
Also, ja, du dir vor allem nicht, Niklas. Dann machst du es dir schön einfach gerade, aber mach mal.
Haudenosaunee, a.k.a. die Irokesen. Also letztendlich ist es so, dass es darum geht, dieses Volk der Ureinwohner zu sehen und ihren Traum an den Olympischen Spielen 2028 in L.A. teilzunehmen in der Sportart Lacrosse.
Ureinwohner von wo?
Das Territorium erstreckt sich so von New York Richtung Norden bis hoch nach Kanada.
Okay, also Nordamerika.
Nordamerika, und die Einwohner haben einerseits Pässe von ihrem Stamm, also die haben eigene Pässe, sind aber kein anerkannter Staat. Das heißt, die haben auch Pässe von den USA oder von Kanada, also je nachdem, wo sie dann leben. Das ist auch mit einer der Gründe, warum es so kompliziert ist und warum es jetzt nicht einfach so, warum der Traum von wir wollen bei Olympia dabei sein, nicht einfach so wahr werden kann. Aber ich würde das in drei Teile teilen, damit man das wirklich versteht. Es ist relativ komplex, aber wie gesagt, es lohnt sich, diese Geschichte irgendwie kennenzulernen. Also erstens der Sachverhalt. Das IOC hat die Sportart Lacrosse nach 120 Jahren wieder ins olympische Programm genommen für LA 2028. So, das ist mal Grundvoraussetzung, damit man diese Geschichte erzählen kann. Logischerweise ist es so, dass die besten Nationen der Welt bei Olympia teilnehmen wollen, um sich da zu messen und natürlich auch irgendwie um die Medaillen zu spielen. Und als eine dieser Nationen sehen sich die Haudenosaunee, die Irokesen.
Wie viele sind es denn eigentlich? Wie groß ist das?
Kann ich dir gar nicht genau sagen. Also wie groß dieses Volk ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr stolz ist und dass die Haudenosaunee tatsächlich eine der besten Nationen oder Teams weltweit im Lacrosse.
Ach, guck.
Genau, also die, wenn die bei Olympia spielen oder spielen dürfen, dann sind das Aspiranten auf den Titel. So. Jetzt ist es aber das Problem, sie dürfen nicht. Also nach aktuellem Stand sagt das IOC, nee, Leute, geht nicht. Erste Frage, wer sind die Haudenosaunee überhaupt? Das können wir jetzt mal kurz besprechen. Dann ist die zweite Frage, welche Rolle spielt Lacrosse bei der ganzen Sache? Also was hat das damit zu tun? Warum, ja. Warum ausgerechnet Lacrosse? Und die dritte Frage, warum lässt das IOC sie nicht mitspielen? Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die ich dir beantworten kann, um dich damit zufriedenzustellen, was du vielleicht rausfinden
kannst. Kannst du mit dem dritten Punkt anfangen oder mache ich da jetzt deine ganze Struktur mit zunichte? Weil ich würde jetzt denken, die Antwort ist eigentlich ziemlich leicht. Sie sind halt kein Staat in dem Sinne, kein Land, was irgendwie anerkannt ist, und deswegen ist damit der Traum schon ausgeträumt, oder?
Also es ist ein großes Politikum auf jeden Fall, und letztendlich ist es genau wie du sagst, es gibt Statuten, die sagen, wenn das erfüllt ist, dann hat eine Nation hier die Möglichkeit dabei zu sein oder ein Team zu nominieren. Wenn das nicht erfüllt ist, dann geht das nicht.
Ja. So,
und das ist auch genau die Argumentation vom IOC, die sagen, bei uns dürfen bei den Spielen nur Nationen teilnehmen, die anerkannt sind mit einem nationalen olympischen Komitee.
Das heißt, sie könnten aber theoretisch als oder für die US-Mannschaft auflaufen, weil das, sie haben ja einen US-Pass, hast du gesagt.
Genau, das ist das, was dann das IOC sagt. Wenn die Spieler teilnehmen wollen an Olympia, dann können sie ja nominiert werden von den USA oder von Kanada, je nachdem, wo sie leben. Aber das ist nicht das, worum es den Irokesen geht, sondern denen geht es eben auch um Anerkennung. So, also die wollen für ihr Volk spielen. Und das hat was mit diesem Stolz einerseits zu tun, aber auch mit eben Lacrosse.
Okay. So.
Also warum das IOC das sagt, ist sehr, sehr logisch. Aber damit kann es auch sein, dass das IOC sich echt einen Bärendienst leistet. Weil es gibt ein anderes Beispiel von den World Games 2022. Ist auch dann so ein Veranstalter, der dann festlegt, welche Nationen dürfen teilnehmen, welche nicht. Und der Veranstalter hat auch gesagt, Leute, ihr dürft hier nicht teilnehmen. Also ihr seid kein anerkannter Staat und deswegen dürft ihr hier auch nicht spielen. Dann ist eine Petition gestartet worden. Es sind über 50.000 Unterschriften gesammelt worden dafür, dass die Irokesen teilnehmen dürfen. Dann sind die Veranstalter von den World Games so ein bisschen ins Schwanken geraten und haben gesagt, ja, okay, wir erkennen euch an, ihr dürft mitmachen. Aber leider, leider, der Spielplan ist schon voll. Wir kriegen euch jetzt nicht mehr untergebracht.
Nee.
Und dann kommen die Iren und sagen, nee Leute, ohne die Irokesen würde es die Sportart gar nicht geben und niemand von uns wäre hier. Wir treten von unserem Startplatz zurück und lassen die Irokesen dafür spielen. Ist wieder so eine Gänsehaut-Sportgeschichte, absolut.
Lieb ich.
Ja, und damit kommen wir dann so ein bisschen zu der Rolle von Lacrosse, weil die Irokesen sind die Erfinder dieser Sportart. Und die Geschichte von Lacrosse geht über 1000 Jahre zurück. Das war bei denen so eine Art Vorkriegsritual. Also die haben Lacrosse relativ vielfältig benutzt, um auch so ja, Stammesstreitigkeiten dann zu klären. Wenn die gesagt haben, ja, wir kriegen uns hier nicht geeinigt, dann machen wir zwei Mannschaften und wir spielen darum, wer recht hat. Und der Gewinner ist dann irgendwie der die Entscheidung treffen darf, wie es hier weitergeht oder worum es auch immer geht. Oder auch, um sich auf ein Krieg einzustimmen, um sich zusammenzuschweißen und sowas. Das war wie so ein Ritual. Und die Irokesen selber würden nicht sagen, sie haben das Spiel erfunden, sondern die formulieren das so, dass ihnen das quasi von einer höheren Macht gegeben wurde. Und das ist das Geschenk dieser höheren Macht an dieses Volk. Und deswegen sind die da halt auch so verbunden damit. Das ist für die wirklich, das für die geht es nicht ohne Lacrosse.
Wir müssen, glaube ich, einmal ganz kurz sagen, was genau ist Lacrosse nochmal? Du hast zwei Mannschaften, die haben jeweils einen Schläger, jeder Spieler, wo oben so ein kleines Netz dran ist. Und dann geht es darum, sich den Ball mit diesem Netz oder mit diesem Schläger zuzupassen, mit dem Netz zu fangen und dann Tore zu machen, oder am Ende?
Genau, das Tor in der gegnerischen Mannschaft dann zu treffen.
Also wie Hockey mit dem Schläger in der Luft.
Ja, ganz grob. In der Süddeutschen habe ich einen ganz schönen Satz dazu gefunden. Was ist Lacrosse? Man muss sich Lacrosse wie eine Mischung aus Feldhockey, Hurling und ein kleines bisschen von Harry Potters Quidditch vorstellen.
Geil, habe ich jetzt schon Bock drauf, will ich jetzt schon spielen.
Es geht auch wirklich zur Sache, es ist ein schnelles Spiel und auch die Variante, die dann bei Olympia 2028 gespielt wird, da geht's echt hin und her. Kleinfeld, kleines Team, zack, 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 das cool. Ist cool.
Ich kenne das von Hani und Nani, die haben das gespielt da im Internat früher.
Mhm. Ja. Guck, so hat jeder seine Erinnerung damit. Nee, aber ich glaube, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass das so ein kanadisch-US-amerikanisches Ureinwohnervolk ist, der diese Sportart erfunden hat.
Von Gott.
Von Gott geschenkt bekommen hat.
So.
Und es ist dann wirklich, jetzt wir sagen es jetzt so ein bisschen lapidar, aber wenn man dann Interviews liest oder sich Reportagen anguckt, die sind extrem mit dieser Sportart verbunden. Also die hängen da richtig dran. Also ich habe ein Interview gesehen mit einer, vielleicht ist es die beste Spielerin von der Nationalmannschaft, die ist dann den Tränen nahe, wenn die über die Bedeutung von dem Sport für ihr Volk spricht, weil die sich darüber identifizieren und weil die das als einzige Möglichkeit sehen, auch Aufmerksamkeit zu erfahren und eine Akzeptanz zu bekommen. Dann, als es eben darum ging, 2028 sind die Spiele in L.A., war sofort der Wunsch da, wir wollen da eigenständig spielen. Und in einer Rede, das war dann Ende 2023, hat Joe Biden das dann auch so unterstützt und gesagt, ja, wir sprechen mit dem IOC, wir sind da voll dahinter. Und da war dann schon große Euphorie eben und auch diese Riesenfreude von, dass quasi das Volk gemerkt hat, okay, sogar Amerika sieht uns und will uns unterstützen. Also wir werden hier nicht unterdrückt, wir werden hier nicht zurückgedrängt oder wie auch immer, sondern wir werden verstanden, worum es uns geht. Letztendlich hat es aber zu nichts geführt. Also Thomas Bach hat sich dazu dann nie geäußert oder hat auch die ganzen Gesprächsangebote von den Stammesführern oder den Häuptlingen abgelehnt und völlig die kalte Schulter gezeigt und gesagt, so, nee, wir haben ja unser Regelwerk und da geht nichts. Wenn man überlegt, findet man Pro und Contra dafür. Also ich würde sagen, ein Contra-Ding ist, dass dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, jedes Ureinwohner vollkommen kann.
So das öffnet so ein bisschen Tür und Tor im Zweifel. Ne?
Ja, also wo hörst du auf, wo fängst du an? Aber da muss man sagen, es gibt zum Beispiel auch ein offenes Team der Geflüchteten.
Da ist das IOC auch sehr, sehr stolz drauf, auf das Refugee-Team.
Es gibt Möglichkeiten. Ne? Und wenn das IOC wollen würde, dann würde man bestimmt Mittel und Wege finden. Vielleicht auch, wenn es einfach nur um die schöne Geschichte geht. Weil es halt, wie gesagt, das Volk ist, wo der Sport geboren wurde. So, und das hat ja schon was. Und dann Spiele in L.A., in Amerika, Weltoffenheit, Toleranz. Da sind so viele Dinge drin, die man eigentlich da gut erzählen kann und den Menschen den Traum erfüllen könnte. Aber bis jetzt ist das so, dass die Chancen sehr, sehr schlecht stehen, dass das was wird für die Irokesen. Traurig aber wahr. Eine Sache, die mir noch einfällt, jetzt ist es vielleicht ein bisschen vermischt, aber die würde ich an der Stelle gar nicht ausschließen, wenn wir so über die schönen Möglichkeiten sprechen, wo man eine Geschichte drumherum stricken könnte, dann sind die Irokesen auch, also es ist ein, ja, man muss sich das vorstellen, es gibt den großen Rat mit 50 Häuptlingen und so und das ist halt auch dann traditionell und sowas. Und insgesamt gilt dieses Volk tatsächlich als eine der ältesten repräsentativen Demokratien der Welt. Also das ist schon auch irgendwie was mit Gewicht.
Voll.
So, also so einfach wegignorieren kann man das eigentlich nicht. Und wenn man das mitdenkt, dann darf sich das IOC das eigentlich auch nicht erlauben, nicht mal Gesprächsangebote anzunehmen. Weil damit würden sie ja die Überzeugung und das, wofür dieses Volk steht und was das sinnbildlich darstellt, ja mit Füßen treten.
Ich nehme aber an, also ist es ausgeschlossen, dass die sagen am Ende, okay, wir treten doch für die USA an, weil am Ende können wir so wenigstens präsent sein und unsere Botschaft irgendwie vermitteln, halt im Teil der US-amerikanischen Nationalmannschaft? Ist das ausgeschlossen?
Also ich glaube, vom sportlichen Potenzial her würden die Spieler das mitbringen, nominiert werden zu können, weil letztendlich sind sie nicht nur eines der besten Teams oder Nationen der Welt, sondern da haben sie auch teilweise die besten Spieler der Welt, weil die würden dann auch bei Olympia fehlen, wenn die darauf verzichten. Aber die sind so stolz, dass sie dann sagen, wir setzen hier ein Zeichen und genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht für Amerika oder für Kanada spielen. Also uns geht es da nicht um die Teilnahme an den Olympischen Spielen für jeden Einzelnen, sondern uns geht es um das Kollektiv und einzustehen für uns als Volk und unsere Geschichte zu erzählen. Das ist für die wichtiger. Also das würde jeder der Spieler nach aktuellem Stand der Dinge über eine Nominierung für die Olympischen Spiele für ein Land stellen, wofür sie eigentlich nicht spielen wollen.
Super spannend. Gibt es da, Niklas, weil ich es echt ein geiles Thema finde, gibt es da irgendwelche Filme oder Dokus zu, die du gefunden hast, die du empfehlen kannst? Oder müssen wir jetzt allen Journalisten sagen, die Filme machen, mach das mal. Spannende Geschichte.
Es gibt ganz, ganz wenig und ich würde sagen, mach das mal.
Ich würde so gerne die Menschen kennenlernen dahinter.
Und also es gibt 2, 3 Interviews, die ich gefunden habe und da geht einem auch das Herz auf. Also einfach, weil du siehst, die Leute machen das nicht, weil sie gut drin sind oder so, sondern weil sie es einfach lieben, für ihr Volk irgendwie da zu sein und zu spielen, das zu repräsentieren. Und da ist so viel Patriotismus dabei und Begeisterungsfähigkeit und Dankbarkeit dafür, dass sie das machen dürfen und sowas. Also wirklich absolutes Aushängeschild für die Sportwelt, diese Geschichte mit den Haudenosaunee, dem Lacrosse und auch wie die kämpfen um die Akzeptanz und sich da nicht unterkriegen lassen. Und wenn ich dann noch dazu nehme, wie die Wertschätzung aller anderen Nationen dafür ist, ne, dass dann sogar ein ganzes Land sagt, wir verzichten auf unsere Teilnahme bei den World Games, Hauptsache ihr dürft spielen, weil wir haben euch alles zu verdanken, dann ist das irgendwie das Signal, was der Sport senden soll und kann. Und an der Stelle muss ich dann, wie hast du es gesagt, einen Disclosure vorweg schicken. Wenn das IOC an der Stelle so doof ist, das nicht zu erkennen, dann haben sie vieles, worum es im Sport geht, leider nicht verstanden, glaube ich.
Ich gehe sehr glücklich aus dieser Folge, weil gefühlt haben wir 2 total emotionale Geschichten erzählt, die aber so beide, also sowohl diese Nadal-Federer-Geschichte als auch die Lacrosse-Geschichte so sehr an die Kernwerte des Sports erinnern, an Leidenschaft, an Begeisterung, an Fairness, an Respekt auch. Mhm. Lieb ich.
Ja, herzerwärmend.
Schöner wird's nicht, oder?
Ich bin ganz beseelt.
Machen wir Schluss. Wobei noch nicht ganz. Was willst du nächste Woche wissen, Niklas?
Ich würde gerne von dir wissen, weil ich ja schon von dir die Aufgabe bekommen habe, mich mit amerikanischen Sportarten zu beschäftigen. Frauenfußball in den USA.
Und Lacrosse jetzt.
Ja. Und Lacrosse irgendwie auch. Da dachte ich mir, ja, wie steht es eigentlich um die amerikanischen Sportarten hier bei uns in Deutschland? Also es gibt Basketball, es gibt Eishockey, es gibt auch Football. Die NFL trägt, glaube ich, mittlerweile sogar Spiele in Deutschland aus. Was ist das? Was soll das? Wie ist der Stellenwert von amerikanischen Sportarten hier in Deutschland? Also ganz großes Feld. Du darfst es für dich eingrenzen, aber ich möchte so gerne da so ein bisschen was drüber erfahren. Ist das dann nur Trend und irgendwie cool? Ist das immer einfach so ein bisschen sehr, sehr Nische?
Gefühlt, jetzt so aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, der Football-Hype in Deutschland wird größer. Aber ich weiß nicht, ob sich das durch Zahlen belegen lässt. Werde ich mir angucken. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Okay. Was ich von dir wissen möchte, ist, was ist Coastal Rowing? Klingt jetzt irgendwie auch amerikanisch.
Was ist Coastal Rowing?
Coastal Rowing.
Ja, was ist das?
Ja, das sollst du mir erzählen. Ich glaube, es ist nicht so amerikanisch, wie es klingt. Ich glaube, es ist erstmal nur der Name. Es hat was mit Rudersport zu tun. Rowing ist der Hinweis an der Stelle. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus mehreren Wassersportelementen, würde ich es mal nennen.
Weißt du schon ein bisschen was dazu oder kommst du komplett blind?
Also ich sag mal so, ich bin ja ein Fuchs, ne? Ich muss mich aus beruflichen Gründen mehr damit beschäftigen, weil es ein Teil der Finals ist. Die Finals sind eine Summe deutscher Meisterschaften, die alle an einem Tag ausgetragen werden in Dresden in diesem Jahr. Coastal Rowing ist Teil davon und ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber
perfekt, gibst du deine Hausaufgaben auf jeden Fall mal ab und das ist direkt ein Hinweis, den ich gerne mitnehme und da setze ich mal an. Dankeschön.
Ich glaube, es ist spannend. Ich freue mich.
Ich mich auch.